In unserem heutigen Predigttext führt Jesus ein längeres Gespräch mit der Frau am Jakobsbrunnen. Und ich lese uns daraus einen Auszug. Johannes 4, die Verse 16 bis 26. Jesus sagte zu ihr: Geh, ruf deinen Mann und bring ihn her. Da antwortete die Frau: Ich habe keinen Mann. Jesus sagte zu ihr: Es stimmt, wenn du sagst, ich habe keinen Mann. Denn 5-mal warst du verheiratet und der, mit dem du jetzt zusammen bist, ist nicht dein Mann. Da hast du die Wahrheit gesagt. Da sagte die Frau: Herr, ich sehe, du bist ein Prophet. Unsere Vorfahren haben Gott auf dem Berg dort verehrt. Aber ihr behauptet, dass sich in Jerusalem der richtige Ort befindet, um Gott zu verehren. Da antwortete Jesus: Glaub mir, Frau, es kommt die Stunde, in der ihr den Vater weder auf diesem Berg noch in Jerusalem verehren werdet. Ihr, Samariter, betet Gott an und kennt ihn nicht. Wir beten Gott an und kennen ihn, denn die Rettung für alle Menschen kommt von dem jüdischen Volk. Aber es kommt die Stunde, ja, sie ist schon da. Dann werden die Menschen, die Gott wirklich verehren, den Vater anbeten. Dabei werden sie von Gottes Geist und von Gottes Wahrheit erfüllt sein. Denn der Vater sucht Menschen, die ihn so anbeten. Gott selbst ist Geist. Und wer ihn anbetet, muss vom Geist und von der Wahrheit erfüllt sein. Da sagte die Frau zu ihm: Ich weiß, dass der Messias kommt. Man nennt ihn auch Christus, den Gesalbten. Wenn der kommt, wird er uns über all das Auskunft geben. Jesus antwortete: Ich bin es, ich, der mit dir spricht.
Richtig und falsch, das sind ja immer so zwei Extreme, die wir in der heutigen Zeit versuchen, wenn es eben geht, so ein bisschen zu umschiffen. Bei ganz vielen Sachen wissen wir, was richtig ist. Wenn wir bei einer Quizshow sind, dann wissen wir, naja, es gibt eine richtige Antwort im besten Fall und die müssen wir versuchen rauszufinden. Bei ganz vielen anderen Sachen wissen wir aber auch, das ist gar nicht so leicht zu wissen, was jetzt richtig und was ist falsch. Wo soll ich wohnen? Was soll ich studieren? Wo soll ich arbeiten? Welches Auto soll ich mir kaufen? Was ist die richtige Gemeinde? Was ist der richtige Lobpreis? Wie soll das aussehen? Bei all diesen Themen würden wir sagen, na ja, das kommt drauf an. Das kommt drauf an, wie du bist und was dir irgendwie gefällt und was du magst, in welcher Situation du gerade bist, wie du finanziell aufgestellt bist. Richtig und falsch ist da gar nicht so leicht irgendwie zu benennen. In unserem Text, den ihr eben gehört habt, da geht es auch um ein richtig und um ein falsch. Da trifft Jesus eine Frau am Brunnen und hat ein Gespräch mit ihr. Ein ganz langes Gespräch, wo er erzählt vom lebendigen Wasser und so weiter. Das kann man in Versen davor lesen. In dem Text, den wir uns heute angucken, da steht eine Frage im Mittelpunkt. Und zwar fragt die Frau Jesus im Prinzip: Wo sollen wir anbeten? Wir Samariter, wir beten auf diesem Berg, auf dem Gerizim an, aber die Juden, die sagen, in Jerusalem soll man anbeten. Sie stellt die Frage nicht explizit, aber es ist klar, sie will wissen, was ist richtig und was ist falsch. Gerizim oder Jerusalem? Wo soll ich hingehen? Was ist das Richtige? Und die Samariter, das muss man wissen, waren ein ganz besonderes Volk. Es gibt ja so zwei Geschichten im Neuen Testament, wo die vorkommen. Im Alten Testament findet man dieses spezielle Volk eigentlich so gar nicht. Das hat damit zu tun, dass dieses Volk ein Mischvolk ist, man gar nicht so genau greifen kann. Durch verschiedene Herrscher, die das Land eingefallen sind, haben sich die Situationen dort ganz stark verändert. Ganz, ganz ursprünglich ist dieses Volk voll jüdisch, sage ich mal, weil sie aus dem Stamm Levi und Manasse entstanden sind. Durch jetzt verschiedene Deportationen kam es zu einer Art, ja, Mischvolk, würde man sagen. Das heißt, verschiedene Religionen und Kulturen haben sich verheiratet und Kinder bekommen und so weiter. Und deswegen sagen die Juden jetzt, ja, ihr seid keine richtigen Juden mehr. Die werden abwertend als Halbjuden oder als Halbbrut bezeichnet. Also es gab einen richtig, richtigen Konflikt zwischen Juden und Samaritanern. Bevor wir jetzt in diesen Konflikt gehen, ist es, glaube ich, klar, dass wir das kennen aus der heutigen Zeit. Diese Frage, was ist richtig, was ist falsch, das ist einer der Hauptfragen des Nahostkonflikts, mit dem wir uns seit langen, langen Jahren so aus der Ferne immer so beschäftigen. Das ist die Frage, wer hat Recht? Wem gehört das Land und wem gehört es vermutlich nicht? Wer muss eingestehen, dass er da was Falsches tut und wer hat Recht und darf darauf beharren? Diese Fragen, das sind Fragen, die Konflikte ganz, ganz schnell aufkochen lassen, weil Wahrheit und Recht ja dann doch irgendwie subjektiv sind. Man was mitbringt und weiß, naja, für mich ist das wahr und für dich kann was anderes sein. Und dann ringen wir um diese objektive Wahrheit, aber das ist meist schwierig. Und wie wir sehen, meist unmöglich. Im Bibeltext, Samaritaner und Juden, die lösen diesen Konflikt so, dass sie sich einfach ignorieren. Das heißt, die Juden machen einen großen Bogen um diesen Teil der Bevölkerung und versuchen, mit denen einfach keinen Kontakt zu haben. Heutzutage macht man das nicht. Heutzutage sehen wir leider, endet das in terroristischen Angriffen. Aber die Frage, die Jesus hier in diesem Gespräch aufbringt, und das Thema ist total präsent und kennen wir alle. Was ist richtig und was ist falsch? Können wir das überhaupt so beantworten? Warum ist das eigentlich so wichtig für diese Frau, wo jetzt der richtige Ort der Anbetung ist? Und zwar muss man wissen, dass die Samaritaner da einem Gesetz befolgen aus dem 5. Buch Mose, aus Vers 12, wo geschrieben steht, ihr sollt alles tun, was die Heiden nicht tun. Euer Heiligtum soll anders sein als das der Heiden. Deshalb sagen die Samariter, okay, wir nehmen diesen Berg. Auf diesen Berg hat Abraham damals den allerersten Altar vermutlich errichtet. Das ist unser Heiligtum. Das heißt, sie befolgen mosaisches Gesetz. Die Juden würden sagen, nee, das stimmt nicht. Gott hat befohlen, dass der einzige richtige Ort der Anbetung der Tempel sein kann. Und wir brauchen diesen Tempel und der ist in Jerusalem. Beide haben irgendwie Recht und beide haben auch irgendwie Unrecht. Was macht Jesus jetzt darauf? Und er antwortet, naja, wir brauchen keinen Ort mehr. Der Ort spielt eigentlich keine Rolle mehr, weil ich bin der lebendige Tempel. Und ich würde gerne wissen, wie die Frau darauf reagiert hat, als er versucht zu erklären, dass der Ort eigentlich keine Rolle mehr spielt. Dass der Tempel wichtig war als Symbol und als Mittler, aber jetzt Jesus da ist. Gott wurde Mensch, Gott ist greifbar. Für die Frau noch nicht so greifbar. Und ich denke, wir kennen das. Wir kommen hier in den Gottesdienstraum, in die Kirche und wissen, jetzt haben wir mindestens eine Stunde Zeit für Lobpreis, Anbetung und Gebet. Hier ist der Gottesdienstraum, das heißt, hier macht man all die spirituellen Sachen. Und trotzdem, während die Predigt läuft und Musik und sowas ist und Gebet, haben wir 1000 Gedanken und sind ganz abgelenkt und können uns eigentlich gar nicht so richtig konzentrieren und sind froh, wenn wir so 1-2 Sachen aus der Predigt irgendwie mitnehmen konnten oder uns berührt wurden von Liedern. Und gleichzeitig kennen wir das ziemlich gut, dass wir in der Dusche sind oder in der Bahn oder in den Bergen oder zu Hause und so einen richtigen Gottesmoment haben. Da, wo wir es so gar nicht erwarten, merken wir plötzlich, oh, da hat Gott zu mir gesprochen. Da hat er mir eine Person geschickt oder ein Gespräch ist entstanden. Damit habe ich jetzt gar nicht gerechnet. Also wir kennen das so ein bisschen, dass der Ort nicht immer so entscheidend ist. Ja, es gibt Orte, da fällt es einem vielleicht leichter, aber die sind auch ganz individuell. Viele würden vielleicht sagen, in den Bergen, in der Natur, da begegne ich Gott. Und andere würden sagen, ich begegne Gott am Schreibtisch. Oder, das habe ich von vielen jungen Leuten gehört, in der Dusche, komischerweise. Das ist jetzt nicht Hauptpunkt der Predigt, aber ich will da nochmal darauf hinweisen, Jesus ist Jude und die Samaritanerin merkt das und spricht diesen Juden an. Und wie ich eben erklärt habe, diese beiden Völker, die waren im Prinzip im Krieg miteinander. Und was Jesus macht ist, er spricht mit ihr und er schenkt ihr Würde. Und Jesus kennt diese gesellschaftlichen und rassischen Grenzen nicht. Wir haben gehört, dass die Vergangenheit der Frau eine Rolle gespielt hat. Sie ist auf der Suche nach Zuneigung, nach Halt mit 5 Männern und jetzt dem 6. gerade. Wir wissen die Umstände nicht. Wir wissen, dass sie vermutlich in der Gesellschaft nicht so angesehen war. Wir wissen nicht, ob die 5 Männer einfach gestorben sind und sie jetzt eben bei der 6. Person ist. Wir wissen auch nicht, ob sie nicht diese 5 Männer verlassen hat. Wir wissen die Umstände nicht. Dadurch, dass sie dann Witwerin war, war sie abgesichert. Das heißt, wir wissen ziemlich gut, einen Mann hätte sie zumindest finanziell nicht unbedingt gebraucht. Und Jesus sieht diese Frau und er verurteilt sie nicht. Er spricht mit ihr und er beweist sich ihr als Prophet. Wer den Johannesevangelium ein bisschen kennt, der weiß, dass im Kapitel davor ein langes Gespräch mit Nikodemus ist. Nikodemus, ein großer Führer der Juden. Den Titel gibt es nur für ihn. Und wir wissen auch in dem Gespräch, Jesus unterhält sich mit ihm und es wird klar, der Typ weiß eigentlich gar nichts. Der weiß gar nicht, worauf es ankommt. Die Frau in dem Text, sie stellt die richtigen Fragen. Sie ist am Rand gedrückt und trotzdem traut sie sich, ein theologisches Gespräch mit für sie jedenfalls einem Propheten zu führen und theologische Fragen zu stellen. Das ist eigentlich ziemlich beeindruckend. Jesus verurteilt sie nicht, sondern spricht mit ihr und am Ende wird sie eine der ersten Missionarinnen für sein Werk, weil sie geht am Ende in die Stadt und erzählt allen davon: Ich glaube, ich bin dem Messias begegnet. Ich glaube, er hat mein Leben verändert. Und wenn wir uns Christen und Christinnen nennen, dann sollten wir uns genauso, wie Jesus mit Menschen umgeht, sollten wir auch umgehen. Vor 2 Wochen hat Ruth ein Statement der Gemeinde veröffentlicht oder das vorgelesen im Gottesdienst, wo wir gesagt haben, wir wollen genauso, wie Jesus allen Menschen Würde gibt, wollen wir das auch. Wir wollen uns gegen Diskriminierung stellen, sondern es so machen, wie es Jesus gemacht hat. Jesus, der gesellschaftliche Grenzen sprengt, der weiß, was die Geschichte dahinter ist in Samarien und trotzdem sagt, weißt du was, das ist für unser Gespräch eigentlich erstmal egal. Das nur am Rande. Jesus erklärt der Frau, dass der Ort nicht mehr entscheidend ist, weil wir jetzt einen lebendigen Tempel haben, weil Jesus dieser Tempel ist. Und er sagt zu ihr: Ihr Samariter betet Gott an und kennt ihn nicht. Wir beten Gott an und kennen ihn. Denn die Rettung für alle Menschen kommt von dem jüdischen Volk. Aber es kommt die Stunde, ja, sie ist schon da, dann werden die Menschen, die Gott wirklich verehren, den Vater anbeten. Und dabei werden sie von Gottes Geist und von Gottes Wahrheit erfüllt sein, denn der Vater sucht Menschen, die ihn so anbeten. Wo ist der Unterschied? Die Frau redet von einer Sachinformation. Was ist richtig, was ist falsch? Welche religiösen Strömung darf ich folgen, um alles irgendwie richtig und gut zu machen? Wo soll ich hingehen? Jesus redet von einer Beziehung. 3-mal in diesen 2 Versen kommt das Wort Vater auf. Da hätte auch nur Gott oder Herr stehen können, aber 3-mal sagt Jesus scheinbar Vater. Wir sind jetzt gerade in Woche 5 dieser Themenreihe Anbetende Gemeinde und wir wissen schon, Anbetung ist kein Sachbegriff, sondern immer ein Beziehungsbegriff. Beten, Anbetung durch den Heiligen Geist, als gläubige Christen und Christinnen bedeutet das, den Geist, den wir empfangen haben, in diesem Geist zu Gott und vor Gott zu kommen. Das ermöglicht uns das Eintreten in seine Wirklichkeit. Das klingt immer so theologisch hochtrabend, aber was es eigentlich nur bedeutet, ist, sich ganz zu öffnen für Gott und für sein Wirken. Und sich ganz, ich sage jetzt mal, nackig zu machen vor ihm und ihm zu sagen: Herr, ich bin da, du darfst mich gebrauchen. Es ist ein vertrauensvolles Öffnen vor diesem Vater. Jesus nannte Gott Vater. Wir würden vielleicht sagen, sowas wie Papa. Ich weiß nicht, wer von euch euren Vater Vater nennt. Es wurde mir immer verboten, Vater und Mutter zu sagen, weil das klingt zu alt. Aber ich habe auch gemerkt, wow, meinen Vater, meinen Gott mal so anders anzusprechen mit Papa, das macht was mit mir. Das schafft sofort Beziehung und fühlt sich auch ein bisschen seltsam an, muss ich sagen. Der amerikanische Prediger Dwight Moody hat mal eine Geschichte erzählt. Er stand mit einer mit einem Freund vor einem Gartentor und zwei Kinder kamen. Und er sagt, ich zeig dir jetzt mal, was der Unterschied ist. Und er nimmt das erste Kind, stellt es auf das Gartentor und sagt, spring in meine Arme. Und das Kind springt in seine Arme und alles ist gut. Er setzt es auf den Boden. Super. Dann kommt das zweite Kind, er nimmt das zweite Kind, stellt es auf das Gartentor und sagt, los, spring in meine Arme. Und das Kind schaut ein bisschen verwundert und sagt, nee, ich trau mich nicht. Und tritt ganz langsam das Gartentor wieder runter und geht weg. Und Moody fragt, was ist denn jetzt der Unterschied? Und der Mann sagt, naja, das erste Kind war mein Sohn und kennt mich. Das zweite Kind, das kennt mich nicht. Und das ist Vertrauen, in die offenen Arme des Vaters zu springen. Wenn hier Wahrheit steht, dann heißt es, diesen vertrauensvollen Glauben zu haben, zu wissen, er meint es gut mit mir, in seine Arme kann ich springen. Das kann ich aber nur fairerweise, wenn ich ihn kenne. Wenn ich weiß, wer da unten auf mich wartet und mich vielleicht auffängt. Nur dann kann ich springen. Die Frage in diesem Text ist also, kennst du denjenigen, den du da anbetest überhaupt? Weißt du, wer das ist? Weißt du, wer da wartet, wenn du betest? Weißt du, wer dich hört? Ein guter Freund von mir hat es mal so formuliert, Anbetung ist eigentlich die viel zu lange Sprachnachricht bei WhatsApp, wo du versuchst, alle Gefühle und Emotionen reinzubringen und dir am Ende denkst, oh, eigentlich war das unnötig, ob ich die wirklich abschicken soll, mal gucken. Was wir aus Anbetung oft gemacht haben, ist die formale E-Mail, um einen Vertrag zu kündigen, die eigentlich immer gleich aussieht, wo wir nur Name und Anschrift ändern müssen. Meine Frage an euch ist also, schickt ihr Sprachnachrichten an Gott voller Gefühle, egal ob gut oder schlecht, oder schreibt ihr formale E-Mails, weil, naja, heute ist Sonntag und da macht man das eben so. Letzte Woche waren wir bei der Gemeindefreizeit und haben versucht, uns genau darauf zu fokussieren, als Familien, als Gemeindefamilie, als Freunde, als Gläubige einfach zusammen zu sein, Spaß zu haben, Gemeinschaft zu haben, Gott näher zu sein, alleine auf Spaziergängen oder auch zusammen bei den Abenden oder bei Wanderungen. Und da war das Thema so ein bisschen, ja, Gott nahe zu sein, Ruhe finden bei ihm, auftanken. Und wir haben gemerkt, das ist im Alltag ziemlich schwierig, weil da ist keine Ruhe und da ist auch keine Entspannung. Und gestern war ein Ranger-Tag hier und der Prediger ist, glaube ich, seit 25 Jahren Ranger oder so, hat erzählt, wenn du Menschen richtig kennenlernen willst, dann geh mit ihnen campen. Weil du den ganzen Tag unterwegs bist, es ist super heiß, am Abend wollt ihr Zelte aufbauen und der Wind weht die Planen weg und dann regnet es auch noch. Und du liegst im Schlafsack um 10 Uhr und denkst dir, eigentlich will ich nach Hause. Da lernt man Menschen richtig kennen. Da sieht man ihre richtigen Emotionen, weil da kann man nichts mehr verstecken. Und er hat uns auch gefragt, ja, was macht ihr denn eigentlich die ganze Woche über? Am Sonntag kann man hier sein und das macht, was man halt so macht. Aber was passiert in der Woche? Das ist die ähnliche Frage, die Jesus dort stellt. Kennst du Gott? Wie führst du Beziehung mit Gott? Wie führst du Freundschaft mit Gott? Und deswegen lieben wir Freizeiten und gemeinsame Projekte. Um Gott besser kennenzulernen, lohnt es sich, mit Menschen Zeit zu verbringen, die ihn kennen, die vielleicht einen Schritt weiter sind, die man mal fragen kann, die erzählen, was sie alles schon mit Gott erlebt haben. Für mich war der größte Meilenstein in meinem geistlichen Leben und seit 3 Wochen auch im beruflichen Leben, dass ich mitarbeiten durfte in der Gemeinde. Ich war Anfang 20 und ich war in der Gemeindeleitung, ich habe Lehramt studiert und dachte mir, ich mache Lehramt und Gemeinde läuft so nebenbei. Und da habe ich gemerkt, wow, es macht mir so viel Freude, mit Menschen am Reich Gottes zu arbeiten. Und wenn jetzt Menschen neu in die Gemeinde gekommen sind bei uns, haben wir versucht, das ist immer ein bisschen schwierig, sie direkt in Mitarbeit irgendwie mitzunehmen, weil man will das ja, dass das gut wird und so. Und da haben wir oft gemerkt, ach, das ist nicht so schwierig, das ist schwierig, weil man will ja erstmal ankommen und so. Und ich habe für mich jedenfalls gemerkt, um richtig anzukommen, will ich dabei sein. Will ich machen, was die anderen machen und will mitmachen. Und einer meiner ersten Aufgaben war es, Klos zu putzen. Klos putzen bei den Freizeiten. Und irgendwann, so gerade mit diesem jugendlichen Leichtsinn, den ich auch immer noch habe, aber naja, macht einem das auch Spaß. Oder man sagt es jedenfalls, dass das einem Spaß macht. Aber ich habe gemerkt, ich mache mit an etwas viel Größerem als ich. Ich helfe mit, dass wir hier zusammen Reich Gottes bauen, auch wenn es nur in Anführungszeichen Kloputzen ist. Das hat mir so einen Aufschwung gegeben, dass ich gemerkt habe, das will ich beruflich machen. Ich will weiter in Gemeinde sein, vielleicht nicht nur Klosputzen, auch andere Sachen machen, aber ich will weiter unterwegs mit anderen Christen und Christinnen sein. Falsche Anbetung heißt, ich gehe halt zu diesem Ort und mache das, was erwartet wird, weil, naja, das macht man halt so. Und ich denke, wir alle kommen an den Punkt, weil das Leben stressig ist, wo das mal so ist. Aber richtige Anbetung heißt, ich möchte in Beziehung treten mit dir, egal wie das aussieht. Ob das durch Mitarbeiten ist, durch Mitmachen, durch Lobpreis, durch Gebet, durch einfach hier sein, durch Gespräche. Ich möchte Beziehung haben. Und das nächste ist, wenn du dich entscheidest, diesem Jesus nachzufolgen, dann wird dir sein Heiliger Geist geschenkt. Auch eine Formulierung, die immer so ein bisschen schwierig zu verstehen ist. Was dieser Geist macht, ist, er erinnert dich daran, was Jesus für dich am Kreuz getan hat. Und was er noch macht, er ruft die Korrektur auf. Es ist wie der Besen, den du ihm in die Hand gibst und sagst, komm, Heiliger Geist, räume du bei mir aus. Kehr aus, im wahrsten Sinne des Wortes. Mach bei mir sauber. Räum auf und mach all die Sachen weg, die mich noch abhalten und die mich noch trennen von dir. Und das ist auch ein Prozess. Bring mein Leben in Ordnung. Andere Religionen haben verschiedene Praktiken entwickelt, um ihrem Gott Ehrerbietung zu geben. Das Christentum macht das ein bisschen anders. Bei uns geht es weniger um Unterwerfung, sondern mehr um eine persönliche Beziehung. In all den Evangelien, in der Apostelgeschichte, auch in dieser Geschichte später, wenn ihr weiterlest, geht es immer darum, dass Menschen erzählen, dass sie Jesus begegnet sind. Sie erzählen nicht, ach, da war ein Lehrer und der hat mir erklärt, wie es jetzt richtig ist. Sie erzählen auch nicht, naja, das sind die neuesten Tempelordnungen, die Jesus eingeführt hat. Sie erzählen immer, ich glaube, ich bin dem Messias begegnet. Ich glaube, ich bin dem begegnet, der mich rettet. Ich bin ihm begegnet und mein Leben hat sich von Grund auf geändert, weil ich jetzt laufen kann, weil ich jetzt ihm nachfolgen kann. Mein Leben hat sich so stark geändert, dass ich mein altes Leben sogar zurücklasse. Auch in der Geschichte wird diese Frau, wie gesagt, die erste Missionarin, die in die Stadt zurückläuft und erzählt, ich bin dem Christus begegnet, dem Gesalbten. Wahre Anbetung macht diesen Jesus zum Dreh- und Angelpunkt. Und dann ist es ein bisschen egal, ob das in Musik, im Gebet, im Gesprächen oder ganz anders ist. Das macht diesen Jesus zum Mittelpunkt, der selber von sich sagt, ich bin der Weg und die Wahrheit und das Leben. Wahrheit kann man auch mit treu oder zuverlässig übersetzen. Wahrheit ist also eine Wirklichkeit, von der wir wissen, dass sie eintreten wird. Dem Reden und Handeln von Gott, dem darf vertraut werden, weil er selber über sich sagt, dass er wahr ist. Gottes Wahrheit in diesem Evangelium vor allem bedeutet dann, Gott meint es gut mit uns. Gott ist die Liebe und Gott will, dass wir uns ihm öffnen. Bist du wahr zu Gott? Bist du ehrlich? Erlaubst du ihm auch in die dunklen Ecken von deinem Leben zu schauen? Wenn es also um Wahrheit geht in diesem Evangelium, ist damit immer gemeint Jesus. Jesus, der Weg ist zur Wahrheit. Jesus, der die Wahrheit selber ist, der diese erreichbare Hoffnung und die Freiheit verkörpert. Dieser Jesus, der da ist und gekommen ist, um uns Freiheit zu schenken. Rechte Verehrung Gottes ist dann das sich ganz einlassen auf diese Offenbarung in Jesus. Auf diesen Gott, der Leben will und Leben schenkt. Auf diesen Gott, dessen Kern Liebe ist, die er zu uns allen in Jesus erwiesen hat. Und ich glaube, wir sind alle wie diese Frau auf der Suche nach etwas, diese Frau nach Zuneigung, nach Sicherheit. Vielleicht ist es bei dir weniger Zuneigung, sondern Anerkennung. Vielleicht möchtest du für die Dinge, die du in deinem Leben machst, Anerkennung erhalten. Und ich glaube, das ist ganz normal. Vielleicht bist du oder auch ich auf der Suche nach richtiger Liebe. Und ganz oft glauben wir finden das bei Personen, bei unserer Familie. Ich bin erst seit knapp 3 Monaten verheiratet und ich weiß, dass Fiona mich ganz fest liebt. Aber ich weiß, dass ich so eine hohe Erwartung an sie habe, die sie gar nicht erfüllen kann. Was ich nämlich mache, ist, dass ich meine Familie, meine Frau oder meinen Job das soll mich ganz erfüllen. Das soll mir das schenken, wonach ich so lange gesucht habe. Und fairerweise für einen gewissen Zeitraum merke ich, oh, das funktioniert auch. Das schenkt mir genau das, bis es das nicht mehr tut. Wie diese Frau versucht hat, Zuneigung zu finden von verschiedenen Männern, so versuchen wir vielleicht, Anerkennung und Zuneigung zu finden von anderen Dingen. Das ist so ein bisschen die unangenehme Wahrheit, die Jesus hier mit dieser Frau bespricht, ohne zu verurteilen, aber einfach zu sagen, ganz oft handelst du, glaube ich, nicht so, wie Gott das mal gemeint hat. Und die Bibel nennt diesen Zustand Sünde. Sünde heißt eigentlich nichts anderes als Zielverfehlung, kommt aus dem Bogenschießen. Sünde heißt, wenn wir in Sünde leben, was auch immer so schlimm klingt, dann heißt es eigentlich, unser Leben läuft nicht so, wie Gott sich das mal gedacht hat. Wir tun Dinge, die immer am Ziel vorbeigehen und mal ganz knapp und mal ziemlich weit. Aber wir schaffen es nicht zu treffen. Zielverfehlung. Das ist die unangenehme Sache, auf die Jesus in diesem Text auch hinweist. Mein Leben trifft eben nicht ins Schwarze. Und so sehr ich versuche, mich anzustrengen und es funktioniert, es kommt der Punkt, wo es das nicht mehr tut. Und das Schöne ist, dabei müssen wir nicht stehen bleiben. Ich darf zu Gott kommen und diesen Gott kennenlernen. Ich darf ihn Vater nennen. Ich darf lernen, in seine Arme vom Gartentor zu springen. Ich muss nicht runterklettern, weil ich Angst habe, sondern ich kann ihn kennenlernen und merken, er ist da und er hält mich. In freudigen Zeiten und in Zeiten von Schmerz und Trauer. Ich kann Vergebung durch ihn erfahren. Das ist, wozu Jesus gekommen ist. Deswegen kann er sagen, wir brauchen keinen Ort mehr, keinen Tempel mehr, weil ich bin da. Der Weg ist frei. Ich bin da. Vergebung ist erreichbar. Ich darf erfahren, dass es Gott wirklich gut mit mir meint und ihn immer wieder neu kennenlernen. Zum Abschluss noch, wenn sich Gäste ankündigen, was machen wir dann? Unsere Wohnung sieht überall Kraut und Rüben aus, aber normalerweise räumen wir auf, also das Schlafzimmer meistens, da kommt noch so alles rein, was man so gefunden hat, was man jetzt nicht irgendwie zeigen will. Und dann sagt man so, ja, Schlafzimmer, zeig dir wann anders, aber komm mal hier ins Wohnzimmer, wie schön es und aufgeräumt es hier ist. Und wir versuchen, wenn Gäste kommen, den Ort, wo sie hin sollen, beim Essen oder so, dass der richtig schön aussieht. Und die anderen Sachen sagen wir, naja, nächstes Mal dann und so. Und ich habe bei ganz vielen Leuten zu Hause, da habe ich noch nie das Schlafzimmer gesehen. Also ja, es verschiebt sich irgendwie immer. Und ich glaube, dass wir das ganz oft auch tun. Wir schließen die Tür ab und sagen, ah, diesen Bereich in meinem Leben, den will ich dir vielleicht noch nicht zeigen, Gott. Oder zumindest nicht jetzt, aber beim nächsten Mal, dann wirklich. Dann darfst du auch in mein Schlafzimmer gehen. Und ich glaube, was Jesus dieser Frau hier zeigt, du darfst ehrlich sein. Du darfst ehrlich sein zu deinem Vater. Du brauchst dich nicht verstecken. Du brauchst die Tür nicht abschließen. Dein Vater darf auch ins Schlafzimmer gucken. Der darf auch dahin gucken, wo es vielleicht nicht so schön aussieht. Vor Gott dürfen wir ehrlich sein und dürfen seine Wahrheit annehmen, die am Ende des Tages riesengroße Liebe für uns bedeutet. Und in die Liebe dürfen wir uns reinfallen lassen und am Ende zu dem Ergebnis kommen, wie diese Frau in dem Text in Vers 42, das ist der Heiland. Das ist der Heiland nicht für ein Volk, nicht für ein Land, sondern das ist der Heiland für die ganze Welt. Amen. Vater, danke, dass du der Heiland bist, der Messias, der Retter, der Erlöser. Danke, dass du derjenige bist, auf den wir uns vertrauen dürfen. Danke, dass du am Gartentor stehst und uns auffangen willst. Dass du nicht weggehst, dass du nicht unaufmerksam bist, sondern dass wenn wir springen, bist du da. Danke, dass wir in deine offenen Arme springen dürfen. Danke, dass wir dir vertrauen dürfen. Danke, dass wir zu dir kommen dürfen. Danke, dass du uns deinen Heiligen Geist geschenkt hast, der uns immer wieder daran erinnert, wer wir sind und wer wir vor allem vor dir sind. Der uns ermutigt, zu dir zu kommen. Der uns dazu führt, im Gebet ganz bei dir zu sein. Danke, dass du so ein herrlicher Gott bist und dass du dich in deinem Sohn für uns alle offenbart hast. Danke, dass der Weg frei ist. Danke, dass wir zu dir kommen können, ohne an einem gewissen kultischen Ort zu sein. Danke, dass wir einfach zu dir kommen können, so wie wir sind. Amen.